Ja, wir sind immer noch in der Predigtreihe CIA, Christsein im Alltag. Es geht ja darum, den Glauben in die Tat auch umzusetzen, Alltag als Christ zu leben. Und einige Schlagworte dazu sind schon gefallen. Der Nächste, die Fürsorge, das Erbarmen oder die Barmherzigkeit. Und das wollen wir gleich in den nächsten Minuten noch ein bisschen konkreter auch gestalten. Und damit ich beim Thema bleibe, habe ich für mich mal als Gedächtnisstütze einen Verbandskasten mitgebracht, mit so allerhand Pflaster, wie es der Holger auch eben, wo er da versorgt worden ist, hatte. Ja, liebe Grüße auch an die Geräte zu Hause. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich grüße heute auch mal die, die die Predigt im Nachhinein hören. Auch das freut mich. Heute Morgen ging es ja in der Losung und im Lehrtext darum, dass der Herr die Worte behütet, bewahrt und auch schenkt. Und darum möchte ich jetzt noch mal bitten, bevor ich mit der Predigt einsteige. Ja, Herr, ich möchte dir danken dafür, dass wir dein Wort haben, dass wir dich auch immer mehr verstehen können und sollen und dass du diese Worte schenken kannst. Danke, dass du in unserer Mitte bist. Und ich bitte dich, segne nun Reden, Hören und Tun. Amen. Um drei Dinge soll es heute gehen. Die Frage, wer ist mein Nächster? Fürsorge, was ist damit gemeint? Und wie kann ich den Nächsten im Blick behalten? Zunächst einmal die Frage, wer ist mein Nächster? Ich glaube, wir stimmen überein, dass unsere Gesellschaft immer mehr verinselt. Es macht Angst, wenn in Großstädten jemand unentdeckt vielleicht in der Wohnung liegt, krank oder vielleicht sogar verstorben, ohne dass es jemand merkt. Wir müssen ja da noch nicht mal vom Schlimmsten ausgehen, aber jemand braucht Hilfe und keiner ist da. Das ist ganz einfach schrecklich. Fakt ist, so zumindest in den Ortschaften, dass man wenig voneinander weiß. Man lebt aneinander vorbei, man verbringt wenig Zeit miteinander. Ich denke, auf dem Land und in den Dörfern, da ticken die Uhren Gott sei Dank noch ein wenig anders. Ich denke an die ersten Corona-Fälle zurück, damals noch, ich glaube, 14 Tage Isolation. Und man hat sich, auch heute noch, untereinander geholfen. Man hat eingekauft, man hat füreinander gekocht, man hat mal einen lieben Gruß vor die Tür gestellt oder ganz einfach einen Bodengang übernommen. Und dieses Thema ist im Grunde genommen nicht neu. Jesus greift es in Lukas 10, wir haben es als Video schon gesehen, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter auf. Vorausgegangen ist ein Gespräch, wo ein Schriftgelehrter zu Jesus geht und fragt, wer der Nächste sei. Kleine Randbemerkung. Wir sprechen von einem Schriftgelehrten. Schriftgelehrte sind Profis, die andere lehren. Es ist schon ungewöhnlich, dass jemand so eine Fachfrage hat. Es wäre etwa vergleichbar damit, als wenn Horst fragt, wie man schwimmt oder wie Mathe funktioniert oder wenn Micha Werner wissen möchte, was denn nun das menschliche Herz sei. Wir lesen jetzt zusammen den Text aus Lukas 10, 25 bis 37. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und siehe, ein Gesetzeslehrer trat auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben, was liest du? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tue dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, und, wer ist mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach, es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war. Er sah ihn an und ging auf der anderen Seite vorüber. Ups. Ah ja, danke. Ein Samariter aber kam auf seine Reise in seine Nähe, und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er fing an, und er ging zu ihm hin, verband ihn, die Wunden und goss Öl und Wein darauf. Er hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm: Verpflege ihn, und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen 3 ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach: Der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm: So gehe du nun hin und handle ebenso. Ja, absurd ist nicht nur, dass der Schriftgelehrte gefragt hat. Es kann ja natürlich mal sein, dass er vielleicht eine Verständnisfrage hat. Und da geht man natürlich zum Fachmann. Und es ist ja klar, Jesus ist da kompetent. Wenn nicht er, wer dann? Aber das ist es nicht, worauf ich hinaus möchte. Mich stört die Motivation, warum der Schriftgelehrte fragt. Es heißt, er will Jesus versuchen, ihn aufs Glatteis führen, ihn aufs Kreuz legen. Und das ist ganz einfach großer Mist. Ich glaube, menschlich gesehen wäre es absolut normal, wenn Jesus antwortet und den Schriftgelehrten mal so richtig zusammenfaltet: Was fällt dir ein, mir solch eine Frage zu stellen? Aber Jesus macht das nicht. Er versucht, den Schriftgelehrten mit einem Gleichnis wieder auf Kurs zu bringen. Und das und noch viel mehr liebe ich an Jesus. Pointiert, aber nicht bloßstellend, antwortet der Herr mit einem Beispiel, wo sich auch der Theologe und Rabbi wiederfinden kann. Eine praxisnahe Geschichte, wie sie jederzeit zwischen Jerusalem und Jericho oder sonst wo hätte stattfinden können. Ein x-beliebiger Mann, in dem Video Holger, geht von Jerusalem nach Jericho. Jerusalem, die hochgebaute Stadt, 800 Meter über Null, und Jericho, der tiefste Punkt auf der Erde, 300 Meter unter dem Meeresspiegel. Und um diesen Höhenunterschied von rund 1100 Meter zu überbrücken, führt eine Straße in Serpentin, man würde heute sagen quasi der Kniebrecher zwischen Jerusalem und Jericho, der führt hinunter in diese Stadt. Also, er gerät hinter einer Kurve unter die Räuber. Diebe lauern ihm. Und tatsächlich, es passiert. Der Mann gerät unter die Räuber. Räuber, da ploppt bei mir das nochmal auf im Zeltlager, nicht wie bei Räubers, aber hier passiert es. Ja, er bekommt vermutlich eins auf die Rübe und er liegt verletzt und ausgeraubt da, halbtot. Aber auf einer viel bewanderten Straße wird doch sicherlich gleich Hilfe kommen. Und tatsächlich, eine Person ist schon in Sicht. Ein Priester, der muss es doch wissen. Der hat doch das Gebot der Fürsorge quasi mit der Muttermilch schon aufgesogen, von Kindesbeinen an gehört. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Oh, jetzt wird's ernst. Jetzt kann er es beweisen. Jetzt kann er seinen Glauben in die Tat umsetzen. Und das genau ist der Grund, warum ich auch die Predigtreihe angefangen hatte. CIA, Christsein im Alltag. Der Glaube muss sich im Alltag beweisen. Er muss zur Tat werden. Ein Glaube ohne Werke ist tot. Wie ein Luftballon, eine leere Hülle ohne Innenleben, wo die Luft fehlt. Der Priester geht weiter. Was wohl die Gründe dafür waren? Hier lag wahrscheinlich ein Landsmann, also auch ein Jude, halbtot am Straßenrand. Der Verletzte war von Jerusalem nach Jericho unterwegs. Ob der Priester nun von Jericho nach Jerusalem und damit wahrscheinlich in den Tempel wollte, ist unklar. dann wäre es ein religiöses Pflichtgefühl, aber trotzdem unbarmherzig, jemanden verletzt liegen zu lassen. Unterlassene Hilfeleistung wird in Deutschland mit einer Geldbuße oder sogar mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft, wie ich finde, zu Recht. Möglicherweise hatte der Priester auch Angst. Vielleicht schlägt ihm das Herz bis zum Hals. Man weiß ja nie. Oder kann es eine Falle sein? Der Räuber lauert vielleicht schon hinter der nächsten Ecke und gleich ist der Priester der Nächste, den es erwischt. Vielleicht gab es noch einen anderen beruflichen Grund. Nach dem Alten Testament wird man unrein, wenn man Blut berührt. Noch schlimmer ist es, wenn man Kontakt mit einer Leiche hat. Dann gilt man sogar längere Zeit als unrein. Interessant ist, dass man Priester von Geburt an ist. Und es gab wahrscheinlich eine Schwemme an Priestern. Und wenn es eine Schwemme an Priestern gab, musste man nur wenig im Jahr arbeiten. Man geht von etwa 2 Wochen im Jahr aus. Toller Beruf. Es war also unwahrscheinlich, dass er ausgerechnet in diesen 2 Wochen arbeiten muss und da den Verletzten trifft. Also eher unwahrscheinlich, dass er zum Tempel unterwegs ist, um zu dienen. Ich glaube, wir haben uns schon in ähnlichen Situationen wiedergefunden. Der Erste-Hilfe-Kurs ist vielleicht schon länger her. Da gibt es doch sicherlich Leute, die das besser können. Oder die Frage, was, wenn man was falsch macht? Dann lieber gar nichts machen. Aber ist nicht gar nichts machen genau das, das Falsche? Lieber wenig Hilfe als gar keine Hilfe? Es ist verständlich, wenn man als Frau zum Beispiel nachts an eine Unfallstelle kommt, ganz alleine, und ein Auto steht da mit Warnblinkanlage. Ein echter Unfall oder eine Falle und man wird selbst zum Opfer? Wieder scheint Rettung zu nahen. Diesmal ist ein Tempeldiener unterwegs. Aber auch das erweist sich als Flop. Der reagiert ja so ganz anders. Statt sich dem Verletzten hinzuwenden, wendet er sich ab und wechselt die Seite. Um ganz ehrlich zu sein, haben wir es manchmal ähnlich erlebt. Wer es vielleicht weiß, mein Papa war fast 10 Jahre ein Pflegefall, ein Schwerstpflegefall. Und wenn es die Tagesform hergab, unfallbedingt, wenn es die Tagesform hergab, dann sind wir mit dem Rollstuhl mal durchs Dorf gefahren. Und gerade in der Anfangszeit nach dem Unfall waren die Leute total unsicher. Wir haben es mehrfach erlebt, dass die Leute die Straßenseite gewechselt haben oder dass sie schneller geworden sind und auf einmal weg waren. Ich nehme es Ihnen nicht übel und möchte es auch nicht verurteilen. Sie waren ganz einfach unsicher und mit der Situation überfordert. Sie wussten nicht, wie sie reagieren sollten oder was sie sagen sollten. Nichts zu machen ist manchmal die schlechteste Alternative. Hier geht es ja noch einen Schritt weiter. Hier war es sogar dran, dem Verletzten zu helfen und nicht nur zu reden. Hier wäre praktische Hilfe gefordert. Keine Worte, sondern Taten. Kein Schweigen, sondern Zuspruch. Worte wie, keine Sorge, wir schaffen das. Ich bin bei dir. Zugegeben, manchmal braucht es auch Weisheit, was gerade dran ist. Vielleicht auch manchmal zuhören, statt Ratschläge zu geben, sich zu einem Kranken oder Trauernden hinzuzusetzen. Jesus lässt in dem Gleichnis echt nichts aus. Jetzt hält er dem Gesetzeslehrer den religiösen Spiegel vor. Er baut noch einen Samariter ein und der reagiert auch noch so ganz anders. Besonnen, fürsorglich, er nimmt Schmutz und Dreck in Kauf. Wer waren denn eigentlich die Samariter? Sie waren im Nordreich, also Israel, angesiedelt und von den Leuten im Südreich von Juda verhasst. Sie galten als nicht rein, weil sie ein Mischvolk waren, Juden und Assyrern. Sie durften deshalb auch beim Wiederaufbau des Tempels nicht mitarbeiten. Juden aus dem Südreich machten einen großen Bogen um Samaria. zumal sie nur die 5 Bücher Mose anerkannten. Und in Gerizim hatten sie sich sogar einen eigenen Tempel gebaut. Und ausgerechnet so einer hilft dem frommen Juden, wo die anderen versagt haben. Wie handelt denn der verhasste Samariter? So ganz anders. Er sieht den Verletzten, er hat Erbarmen, er ist mit ihm auf Augenhöhe, er verbindet die Wunden mit Öl und gießt Wein auf sie. Er nimmt Nachteile in Kauf. Der Verletzte darf auf den Esel, während er zu Fuß gehen muss. Aber damit noch nicht genug. Er bringt ihn in einen Gasthof und pflegt ihn. Und Gasthof war damals eine Spelunke, vergleichbar mit einem Saloon, wo so allerlei Gestalten waren. Und hier veranlasst er noch die weitere medizinische Versorgung. Und die lässt er sich echt etwas kosten. 2 Denare. Das sind 2 Tageslöhne, wo er vielleicht nichts zu essen hatte. Und er wäre sogar bereit gewesen, nach seiner Rückkehr noch mehr zu bezahlen. Der Samariter wollte zurückkommen und bleibt an dem Verletzten dran. Ich kann nur staunen über den Samariter, wie er sich reinkniet, wie ehrlich sein Interesse an dem Verletzten ist. Hier treffen ein verletzter Jude und ein verhasster Samariter aufeinander. Menschen zu begleiten ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Besonders dann, wenn sie eine schwerwiegende Erkrankung haben. Eine akute, eine schlimme, eine ja vielleicht psychische Erkrankung oder Krebs oder was auch immer. Wie lange halten wir da durch? Wie lange bleiben wir dran? Werden wir da nicht schon mal entmutigt? Was war der Knackpunkt beim Schriftgelehrten? Der Einstieg war eine Fangfrage. Er wollte Jesus versuchen. Er war eigentlich gar nicht ernsthaft an der Lösung interessiert. Was war nochmal die Frage? Wie bekomme ich ewiges Leben? Und Jesus antwortet ihm so, dass dieser Schriftgelehrte es versteht, mit Worten aus der Schrift. Im sogenannten Doppelgebot der Liebe, wo es heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich glaube, das Problem des Schriftgelehrten war seine Überheblichkeit. Er war auf dem Irrweg, anzunehmen, dass er sich das ewige Leben verdienen kann. Es ist ein Geschenk. Es heißt in Epheser 2, 8, 9 übrigens der Wochenspruch, aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Durch Glauben wird man errettet und bekommt man ewiges Leben, nicht durch die Erfüllung des Gesetzes. Sinn und Zweck des Gesetzes war es, die Sünde zu erkennen, nicht davon zu erlösen. Als die Menschen die 10 Gebote am Sinai bekamen, waren sie ja schon Sünder. Aufgabe des Gesetzes ist es, dem Menschen zu zeigen, wie schuldig er ist. Und hier setzt das Neue Testament nochmal ganz deutlich ein. Vom Angebot der Gnade. Die schenkt uns Gott in Jesus und mit ihr das ewige Leben. Es ist also ein Kombipaket. Wer Jesus hat, hat das ewige Leben. Schlussfazit: Wer ist der Nächste? Der Nächste ist der, den Gott uns vor die Füße legt. Der zweite Punkt, die Fürsorge. Ich mache nochmal auf die Gliederung. Nee, das war schon, die war vorher, alles klar. Die Fürsorge, was ist gemeint? Es erinnert mich an einen Slogan der Werbung. Keine Sorge, Volksfürsorge. Fürsorge beinhaltet auch das Wort Sorgen. Und wenn ich an Matthäus 6 und die Bergpredigt denke, dann sollen wir genau das nicht tun, nicht sorgen. Gehen wir also dem Ganzen ein wenig auf die Spur. Ich glaube, Sorgen ploppen zunehmend in unserem Leben auf. Das Weltgeschehen trägt ja mit dazu bei. Sorgen um Armut und Inflation, Krieg, Klimawandel, Energieversorgung, Gewalt, Kriminalität, Terrorismus, Einwanderer um die eigene Gesundheit, Arbeitslosigkeit und vieles mehr. Sicherlich ist es ein Spagat, wo der Mensch verantwortlich handeln kann und es auch soll, weil die Erde ihm zum Beispiel anvertraut ist. Mit ihr sollen wir ja fürsorglich umgehen. Hier stehen wir ganz bewusst in der Verantwortung. Sorgen. In einer Statistik habe ich mal gelesen, dass die meisten Sorgen unberechtigt sind, dass sie überhaupt nicht eintreten und das, was man befürchtet, nicht kommt. Also, Sorgen sind unnötig. Ein zweiter Grund und der Hauptgrund, warum Sorgen unnötig sind, ist, wir haben schon einen Versorger. Jemand, der es besser kann als du und ich, unseren Vater im Himmel. Er versorgt nicht nur die Vögel im Himmel und sorgt dafür, dass die Lilien auf dem Felde blühen. Er gibt uns unser tägliches Brot, er versorgt uns mit lebendigem, frischem Wasser und noch viel, viel mehr. Sorgen sind ein ängstliches Vorausdenken, was mir die Kraft nimmt. Sorgen lähmen mich. Ich drehe mich um mich selbst, um mein Problem. Es vernebelt den Blick auf den Herrn. Deshalb der Tipp Jesu in der Bergpredigt. Trachtet zuerst nach Gottes Reich, nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere zufallen. Gott zuerst und nicht Sorgen. Wie kann es aber jetzt sein, dass Fürsorge gewollt ist und sogar okay ist? Ganz einfach, weil Fürsorge typisch Gott ist. Er sorgt für uns. Ein paar Beispiele. Er lenkt Sonne, Mond und Sterne. Er hat alles wunderbar geschaffen. Er gibt Regen, er versorgt Tiere und Pflanzen. Er kümmert sich um die Menschenkinder. Er hat versprochen, dass Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht immer im Wechsel bleiben. Und bevor wir über die Fürsorge an dem Nächsten nachdenken, dürfen wir uns von Gott beschenken lassen. Wir können uns bewusst machen, wo wir aus der Fülle Gottes leben und sie weitergeben. Der Starke ist sogar gefordert, dass er für den Schwachen sorgt, aber aus dem Pool Gottes schöpfend, aus seiner Liebe und Barmherzigkeit. Wir dürfen als Gesegnete Segensträger sein für andere und ihnen zum Segen werden. Wer Überfluss hat, kann dem geben, der Mangel leidet. Was war bezeichnend für den barmherzigen Samariter? Wie sah seine Fürsorge aus? Und was hat die Fürsorge ausgelöst? Eigentlich wären ja schon seine Vorgänger in der Pflicht gewesen. Der Samariter war auf Augenhöhe mit dem Verletzten. Er hat die Not wahrgenommen, er war sich für nichts zu schade und hat Blut, Dreck und Schmutz und Nachteile in Kauf genommen. Er hat sich die Fürsorge etwas kosten lassen und betreibt sogar Nachsorge. Er erkundigt sich auf dem Rückweg noch einmal, wie es dem verletzten Juden geht. Was also war der Auslöser für seine Fürsorge? Warum hat es bei ihm funktioniert und beim Priester und beim Tempeldiener nicht geklappt? Es ist das Erbarmen. Er ist erschüttert. Die Not des Verletzten wird Teil seines Lebens. Er macht das Problem des Verletzten zu seinem Problem. Das Erbarmen. Was ist damit gemeint? Im Hebräischen hat der Begriff mehrere Bedeutungen. Liebe, Treue, Güte, Gnade, Barmherzigkeit. Wenn sie von Gott kommt, ist sie im Sinne einer unerschöpflichen, helfenden Liebe gemeint. Im menschlichen Gebrauch eher im Sinne von Mitleid. Es geht an die Eingeweide. Erbarmen heißt für mich, ich habe ein Erbe, ein Anteil an dem Armen. Ich nehme mich dessen an. Menschliche Barmherzigkeit und Erbarmen fußen auf der Barmherzigkeit Gottes. Und dass Jesus Mensch wurde, um uns zu erlösen, ist auch dieser Barmherzigkeit Gottes zu verdanken. Und die wurde uns im letzten Jahr nochmal so deutlich vor Augen gestellt mit der Jahreslosung. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Wie könnte sich also die Fürsorge am nächsten äußern? Wie kann sie deutlich werden? Wie kann ich dazu beitragen, Not zu lindern? Und ihr natürlich auch. Hier ein paar Beispiele. Zuhören, wenn der andere Probleme hat. Aufmerksam sein, seinen Blick auf den Nächsten richten. Wo nötig, praktische Hilfe leisten. Wir haben zum Beispiel unten im Keller Flüchtlinge aufgenommen, weil wir uns vor der Not nicht verschließen wollten. Im Ahrtal, wir hatten ja den Jahrestag, wurde Geld gespendet oder Sachspenden hingebracht oder einige haben mit aufgeräumt. Oder wenn jemand krank ist, ihn versorgen, einkaufen, kochen, backen, Wäsche übernehmen. Mir gefällt es immer, was Horst da sagt. Nicht reden, tun, anpacken, Nachteile, Dreck und Schmutz wie der Samariter in Kauf nehmen. Es wurde mir nochmal besonders im Zeltlager deutlich. Und da hatten wir eine Station gehabt bei der sogenannten Erlebnispädagogik, wo man spielerisch etwas lernt. Aufgabe war es, einen Erdhügel von A nach B zu bringen. Dazu hatten die Kinder nur einen Esslöffel. Und diese Erde rüberzutragen, war echt mühselig. Zu mühselig. Dann haben sie beide Hände genommen. Wieder sind sie hin und her geflitzt, aber sie haben irgendwann gemerkt, es reicht nicht. Dann habe ich versucht, ihnen etwas auf die Sprünge zu helfen. Ich hatte mein T-Shirt ausgezogen, hatte noch eins drunter. Und dann hatten sie die Erde auf das T-Shirt geschaufelt mit ihren Händen, haben an allen Enden angepackt und sind mit dem T-Shirt rüber. Und jetzt war es ganz was anderes. Sie haben es geschafft. Allerdings mit dem Nachteil, schmutzige Hände, T-Shirt schmutzig. Aber ich finde ein eindrückliches Erlebnis. Anpacken. Keiner würde einen Ertrinkenden am Heisterberger Weiher einfach so lassen oder einen tollen Ratschlag geben. Jetzt musst du mal ein bisschen mehr paddeln oder schwimm doch mal weiter oder stell dich nicht so an. Nein, da ist praktische Hilfe gefragt. Reinsteigen, rausholen. Der blinde Bartimäus schrie übrigens seine Not heraus. Wo das Umfeld blind war, verschafft er sich Gehör. Er wendet sich in seiner Not an Jesus, übrigens das Beste, was man nur machen kann. Er appelliert an Jesu Erbarmen. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und tatsächlich, der Herr bleibt stehen und heilt ihn. Fürsorge heißt nicht nur Fürsorge für den anderen, sondern heißt auch Selbstfürsorge. Auf das eigene Leben achten. Es achten, erhalten, pflegen und auch dieses versorgen. Als Jesus dem Gesetzeslehrer antwortet und die wichtigsten Gebote nennt, Gott den Herrn über alles lieben, den Nächsten und auch sich selbst, sind alle abgedeckt. Keiner braucht zu kurz zu kommen. Selbstfürsorge hat aber auch ihre Grenzen. Sie darf nicht übergriffig sein. Sie darf nicht vereinnahmen. Die Freiheit des anderen und die Privatsphäre müssen respektiert werden. Mein letzter Punkt, und damit komme ich auch zum Schluss, im Blick haben. Wie kann es also gehen? Auch hier gibt der Text im Grunde genommen die Antwort. Der Samariter ist auf Augenhöhe. Er verschließt sich der Not nicht, sondern er ist aufmerksam. Wen sollten wir im Blick haben? Ich denke einmal zunächst bei den Nächsten an die Familie. Eltern vielleicht, die zunehmend Hilfe brauchen, Kleinkinder, die umsorgt werden müssen, heranwachsende Teens, die viele Fragen haben. Aber es kann auch der Nachbar sein oder der Arbeitskollege oder der Mitarbeiter, der, den Gott dir gerade vor die Füße legt. Vielleicht auch Geschwister in der Gemeinde, sozial Schwache. Damals waren es Witwen und Waisen, heute sind es vielleicht andere, Alleinerziehende, Arbeitslose oder Flüchtlinge. Im Blick haben heißt aber sicherlich nicht, mit Stasi-Augen bewachen oder unter Beobachtung stehen, sondern in Reichweite sein, Standby. Was wünscht eigentlich Jesus in der Geschichte? Den Juden fordert er auf, das Gleiche wie der Samariter zu tun. Also Barmherzigkeit üben, fürsorglich sein. Natürlich nicht, um das ewige Leben zu verdienen. Der Jude sollte es aus Liebe zum Nächsten tun, Liebe und Barmherzigkeit, die er empfangen hat, weiterzugeben. Allerdings hält Jesus ihm hier einen Spiegel vor. Ausgangsfrage war, wie er das ewige Leben bekommt. Und hier war der Jude absolut auf dem Holzweg. Er wollte es durch Gesetzlichkeit, durch Erfüllen des Gesetzes erwerben. Ewiges Leben ist ein Geschenk, aus Gnade errettet. Und wer an Jesus glaubt, hat ewiges Leben. Der Jude hätte viel über seinen Glauben lernen können. Er hätte Vorurteile abbauen können, wie bei dem Samariter. Nicht nur gesetzlich reden, sondern auch tun. Die Begegnung mit Jesus hätte ihn weiterbringen können, hat sie aber wahrscheinlich nicht. Stattdessen hat er dem Herrn eine Fangfrage gestellt, an deren Antwort er wahrscheinlich noch nicht mal interessiert war. Leider. Es ist eine der elementarsten Fragen, die wir uns selbst im Leben stellen müssen. Glauben zu wagen, ewiges Leben schenken zu lassen und befreit zu leben, in der Fürsorge und Barmherzigkeit zum Nächsten. Hier mal die Praxistipps in der Zusammenfassung. Einen Punkt möchte ich dabei noch erwähnen. Das Ganze ist ja eine Gleichnisgeschichte, also da, wo man sich selbst oder bestimmte Schlüsselpersonen finden kann. Schauen wir uns den barmherzigen Samariter noch einmal an. Ein Mensch, der verhasst ist, der Dreck und Blut in Kauf nimmt, der bezahlt, der in die tiefsten Tiefen steigt, den tiefsten Punkt, den es nur gibt. Eine Idee, wer es sein kann? Es ist der Herr. Jesus, der sich nicht zu schade war, der sein Leben einsetzte und dahingab, der sein Blut vergossen hat, der für dein und mein Leben bezahlt hat, in den tiefsten aller Tiefen, ohne Gott zu sein. Unglaublich. Der Einstieg zur Geschichte fängt an mit der Frage, wer ist mein Nächster? Aber sie endet mit der Frage, wem gegenüber erweist du dich als Nächster? Jesus gelingt es, mit der Geschichte aufzuzeigen, dass die Fürsorge, also das Erbarmen, eine Möglichkeit sein kann, um Grenzen und Barrieren zu überwinden. Hier bei der Barriere zwischen Juden und Jesus, zwischen Gesetzlichkeit und freiem Glauben, zwischen Juden und Samaritern. Siehst du Barmherzigkeit und Fürsorge jetzt vielleicht mit anderen Augen? Ich zumindest würde es mir wünschen und möchte euch bitten, tue das Gleiche. Amen.